Wir werden uns heute Morgen mit einem Psalm beschäftigen, mit dem Psalm 73. Martin Luther hat allgemein über die Psalmen gesagt, darin siehst du jedem Heiligen ins Herz. Ich würde sagen, das ist bei diesem ganz besonders so. Ich möchte zum Einstieg eine kurze, parallele Geschichte einfach erzählen, die vielleicht auf den einen oder anderen zutrifft, die der ein oder andere erlebt hat. Nämlich, erinnert euch mal an die Schulzeit zurück, damit hat man ja jeden, in der Schule war jeder irgendwann mal an die Schulzeit zurück, und da gab es doch vielleicht immer diesen einen Jungen oder dieses eine Mädchen, das immer vorn dabei war, wenn es darum ging, Mist zu bauen oder einen Streich zu spielen, das Hausaufgaben, der Hausaufgaben kopieren und abschreiben und arbeiten perfektioniert hatte, der am schlechtesten über die Lehre gesprochen hat, aber dennoch hohes Ansehen bei ihnen hatte, und der eben immer abgeschrieben hat, aber dennoch immer besser war als du. Und dann am Ende der Schullaufbahn, wenn das ganze Coolsein ihm vielleicht nichts mehr bringt, war er immer noch besser als du. Aber dann nach 5 Jahren, als du ihn mal wieder getroffen hast, ging es ihm auch besser als dir. Und er hatte mehr Geld und ein größeres Haus und ein größeres Auto. Und spätestens dann kommt irgendwann doch der Gedanke auf, irgendwas läuft dir doch grottenfalsch. Und natürlich ist das bei niemandem oder vielleicht nur bei wenigen ähnlich so gelaufen oder genauso. Aber wenn nicht in der Schule, dann gab es vielleicht irgendwann in der Arbeit, der Nachbarschaft oder der Familie den, die es irgendwie schaffen, sich hochzusündigen. Bei denen es irgendwie klappt. Und auch Asaf, der den Psalm, den wir heute betrachten werden, geschrieben hat, kannte genau diese Situation und beschreibt sie in diesem Psalm. Beschreibt zuerst, wie ihn diese Beobachtung einfach gekränkt hat, aber dann, wie er auch zu einem richtigen Blick, zu einer richtigen Perspektive auf die Lage kam und wie er die Ganze dann aus dieser beobachtet hat. Wir wollen uns heute in dem ersten Teil vielleicht uns selbst und unser Denken wiederfinden, das wir schon mal hatten, wenn wir so etwas erlebt haben, aber dann auch von ihm lernen, wie man seinen Blick korrigieren lassen kann und wie so eine Situation dann aus der richtigen Perspektive aussieht. Deshalb habe ich das Ganze auch überschrieben mit der Überschrift: Zur rechten Beurteilung brauchst du die richtige Perspektive. Und eingeteilt habe ich es in die 3 Punkte: Das Leben aus weltlicher Sicht, der Perspektivwechsel in der Nähe Gottes und das Leben aus Gottes Sicht. Und zu Beginn möchte ich jetzt einmal den Psalm vorlesen und bitte euch, ihn mit aufzuschlagen, denn wenn man liest und hört, kann man es nicht mehr merken. Ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin noch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Zum Einstieg kurz zur Verfasserschaft. Wir sehen, es beginnt mit einem Psalm Asafs. Es gibt ja viele Psalmen, die den Autoren nennen, und Asaf waren insgesamt 12 Psalmen zugeschrieben. Kurz zu dieser einen Frage, dass ja manche meinen, es könnte von Asaf oder für Asaf bedeuten, weil er ja der Sänger im Tempel war und die Sprache es hergeben würde. Aber es ist doch davon auszugehen, dass Asaf der Autor davon ist. Denn zum Beispiel in 2. Chronik 29,30 wird Asaf ein Seher genannt, also quasi ein Prophet. Und deshalb ist davon auszugehen, dass er auch Wort Gottes niedergeschrieben hat, wie er auch David ein Seher, ein Prophet war und auch Psalmen geschrieben hat. Und ich denke, ich gehe da auch mit den meisten Bibelübersetzern und Kommentatoren, wenn ich sage, dass wir diesen Psalm doch Asaf als Autoren zuschreiben können. Kurz zu seiner Person: Asaf war ein Levit zur Zeit Davids. Er war einer der 3 Vorsteher der Sänger, die David einsetzte. Und ja, eben um Gott durch Gesang zu preisen, damals noch in der, ja, im damaligen Zelt, in dem die Stiftshütte war, aber auch später noch, als der Tempel schon stand, sang Asaf und seine Söhne bei der Einweihung. Also auch dort war er noch tätig. Wo jetzt genau dieser Psalm einzuordnen ist in seiner Geschichte, ist nicht feststellbar, aber auch nicht von recht großer Relevanz, sage ich jetzt mal, zum Verständnis, da muss man nicht viel spekulieren. Immer noch in Vers 1, er beginnt den Psalm, wo er eben seine Geschichte erzählt, mit einem Bekenntnis, mit einem Statement quasi. Nämlich, er bekennt eine Wahrheit, um die es in diesem Psalm geht. Nämlich genau die, die angefochten war. Er sagt, bevor er anfängt zu erzählen, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. In anderen Übersetzungen kommt es ein bisschen mehr raus, das fand ich einfach interessant, deshalb sage ich es hier. Es steht im Hebräischen ein Wort wie wahrlich, Gott ist gut gegen Israel. Also einfach nochmal zur Bestärkung. Ja, es ist so, auch wenn das jetzt, was gleich kommt, wenn ich es da nicht gedacht habe, aber es ist so. Gott ist nur gut gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Dieser Nachsatz ist auch interessant. Wir sehen damit, dass er eigentlich eine recht neutestamentliche Sicht auf Gott hatte, könnte man sagen. Er sagt nicht nur gegen Israel, sondern er sieht, es geht Gott ums Herz. Das war auch einem alttestamentlichen Leviten nicht fremd. Gegen die, welche reinen Herzens sind. Und das ist eine der grundlegenden Aussagen über Gott und über seine Beziehung zu den Menschen. Und dennoch ist das eine, die auch gern angefochten wird, nicht nur von der Welt, sondern auch vom eigenen Herzen. Auch wenn man es nicht offen sagt, so kann doch der Gedanke gern bei vielen aufkommen, möchte ich mal behaupten. Und genauso wie es Asaf in der Situation, die er beschreibt, ging, so ging es eben wahrscheinlich schon vielen auch von uns. Aber genauso kann die Entwicklung, die er durchmachte, uns dazu führen, wenn wir in der Situation sind, auch wenn es in Frage gestellt wird, diese Wahrheit wieder zu bekennen und festzuhalten. Genau. Zu Beginn noch, was bedeutet es eigentlich, dass Gott gut zu den Gläubigen ist? Um nochmal schnell darüber nachzudenken. Es ist ähnlich wie das, was in Römer 8,28 steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott ist gut und deshalb tut er Gutes für die Seinen. Aber die Umstände scheinen dem eben manchmal zu widersprechen, und das ist unser Problem damit. Egal, ob du wie David verfolgt oder gekrönt wirst, es ist in beiden Situationen wahr, ob du wie Daniel verschleppt oder dann befördert wirst. Gott ist gut gegen die, die reinen Herzens sind. Und wahrscheinlich kann das jeder sagen, ja, theologisch korrekt, Das kann man nicht wegleugnen. Es ist in der Schrift zu finden. Und doch bin ich zum Beispiel in einem Kommentar von Calvin auf eine Aussage gestoßen, die zeigt, dass es doch jedem immer wieder so geht. Ich möchte es kurz vorlesen. Die Guten und Aufrichtigen müssen über Mangel und viel Beschwerden, Plagen und Unrecht, Schmach und Schande seufzen. Wen wandelt deshalb nie der ungläubige Gedanke an, der Weltlauf geschehe nach bloßem Zufall? Das ist also eine andere Art, die Güte Gottes, das gütige Handeln Gottes in Frage zu stellen. Entweder sagt man, Gott ist nicht gut oder Gott handelt gar nicht. Es scheint alles nach bloßem Zufall zu laufen. Wir sehen selbst Calvin, der 24/7 gepredigt und studiert hat, hatte auch solche Gedanken. Und so auch Asaph, deshalb wahrscheinlich auch einige von uns hin und wieder. Und unter Punkt 1 nun, das Leben aus weltlicher Sicht, hatte ich gesagt, werden wir uns ansehen, wie er diesen falschen Gedankengang in den Versen 2 bis 15 eben beschreibt. Denn wir haben gesehen, in Vers 1, er bekennt, nur Gutes Gott in Israel, aber dann Vers 2, ich aber. Das ist so, aber ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Und das ist ein Bild, das oft verwendet wird in der Schrift, das werden die meisten schon mal gelesen haben. Zu straucheln bedeutet eben, ja, in Sünde zu fallen. Auf seinem Lebensweg quasi zu straucheln, zu fallen. Und zwar nicht kurz hinzufallen und dann gleich wieder aufzustehen, sondern richtig zu fallen, dass man sich was bricht oder sich eine Platzwunde zuzieht oder im schlimmsten Fall sein Leben verliert. Das ist das Bild, was er damit ausdrücken will. Und deshalb verwendet es auch später wieder in Vers 18, wenn er die Gottlosen beschreibt, wie sie fallen und in Trümmer sinken, wie es dort steht. Dort heißt es, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Und das ist das, wovor er quasi stand, wo er sagt, oh, da war ich kurz davor. So schlimm ist das, oder zu so schlimmen Dingen kann das führen, was er gleich beschreibt. Und an diesem Punkt kann sich natürlich jeder mal überlegen, wann war ich an dem Punkt, dass ich ähnliche Gedanken hatte, wie das, was jetzt gleich kommt. Vorneweg beschreibt er nochmal sein eigenes Denken, sagt, fast wäre ich gestrauchen, denn, warum, er beneidete die Übermütigen. Es war schlicht und ergreifend Neid, was ihn dahin geführt hat. Eine Herzenseinstellung, die nach Galater 5,21 ein Werk des Fleisches ist. Nichts Gutes. Aber warum? Woher kam dieser Neid? Das beschreibt er jetzt. Und da wollen wir jetzt mal versuchen, uns hineinzufühlen in seine Gedanken, in seine Gefühlswelt, die er durchgemacht hat. Was sieht er und wie beurteilt er es? Zuerst, ja, in Vers 3, er sah das Wohlergehen der Gottlosen. In Vers 4, sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Als erstes sieht er, dass es den Gottlosen viel zu gut geht. Der erste Satz ist leider schon etwas schwer zu übersetzen, deshalb kurz ein, zwei Anmerkungen dazu. Schlachter übersetzt bis zu ihrem Tod, Elberfelder übersetzt bei ihrem Tod. Und manch andere meinen, man könnte auch das Wort mit dem Tod in irgendeiner Weise umgehen, womit es nur das Leiden von ihnen, das Wohlergehen von ihnen ausdrückt. Da streiten sich die Kommentatoren, aber im Endeffekt, der Sinn bleibt der gleiche. Den Gottlosen geht es immer gut. Ihr ganzes Leben. Viel zu sehr. Und nicht nur, dass sie keine Qualen haben, wie er schreibt, ihnen geht es dabei sogar auch noch echt gut. Ihr Leib ist wohlgenährt, sagt er sich. Und auch noch überdurchschnittlich. Er sagt, sie leben nicht in der Qual, sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Nicht mal das, was normalerweise jeden Mal trifft, scheint die zu treffen. Die kommen immer durch und entgehen allem scheinbar. Und an dieser Stelle überlegen wir mal, was wird Asaph vor Augen gehabt haben zur damaligen Zeit? Was hieß das damals, wenn sie nicht in der Qual der anderen leben? Vielleicht waren es einfach, sind sie reich geworden und konnten es sich leisten, eben nicht die kräftezehrende Arbeit zu verrichten, die ja damals jeder irgendwo hatte, weil jeder noch Landwirtschaft zu Hause hatte. Oder dass sie auch in Hungersnöten so gut ausgerüstet waren, dass es ihnen eigentlich völlig an ihnen vorüberging und sie auch diese Leiden, die irgendwo alle treffen, doch nicht haben. Und dann vielleicht noch diese üblichen Sachen. Ja, vielleicht läuft einfach die Ehe, die Kinder wachsen super auf, gehorchen, werden erfolgreich. Diese ganzen Dinge, die jeden irgendwann mal treffen. Er sagt, nicht mal das kriegen die. Und dabei sind sie von Kopf bis Fuß gottlos. Was soll das? Ja, auf heute übertragen dann eben wie in der Einleitung. Ja, Schule funktioniert, Arbeit funktioniert, großes Haus, großes Auto, alles was sie wollen. Und dabei gottlos. Und du musst immer hart arbeiten, hast Krankheiten, hast Schwächen, bist oft einsam, vielleicht gerade weil du gottesfürchtig und nicht gottlos lebst, weil du dich absonderst. Ihm geht es viel zu gut. Und das Zweite, was er sieht, sie sind dabei auch noch viel zu hochmütig. Denn nicht nur du siehst ja, dass es ihnen gut geht, sondern sie selber sehen das ja auch. Und deshalb ist, wie er hier schreibt, Hochmut ihr Halsschmuck. Ja, es ist nicht so was Verstecktes in sich, sondern es wird vor sich hergetragen. Ja, das sind die Leute, die er sieht. Vielleicht, um es sich vorzustellen, wenn du zu denen hingehst und ihnen sagst, hey, das ist Sünde, was du da tust, dann vielleicht was antworten wie, Kerle, krieg du erstmal dein Leben auf die Reihe und erreich halb so viel wie ich und dann komm mal wieder und versuch mir eine Ansage zu machen. Viel zu hochmütig, das kommt dann auch weiter unten nochmal zur Sprache, wenn er sagt, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Sie erzählen toll, wie sie denn nicht über andere ihre Macht zeigen können. Und das ist auch schon verbunden mit dem zweiten dann, sie sind viel zu gewalttätig. Immer noch in Vers 6, Hochmut ist ihr Halsschmuck und Gewalttat ihr Gewand, auch etwas, in das sie sich schick kleiden, was sie vor sich hertragen und was ihr sehen muss, wie sie eben... Ja, ihnen geht super, sie bedrücken dabei andere, denn Leute, die so toll sind wie sie, müssen sich ja nichts gefallen lassen von irgendwem und sich damit auch noch brüsten. Damals wahrscheinlich vielleicht wirklich irgendein Stammesführer, der dann Leute zu Strafen verurteilen kann. Heute vielleicht der Typ auf der Arbeit, der alle hinter sich hat und deshalb jeden rausmobben kann, den er möchte. Oder wie auch immer heute in unserer Gesellschaft Gewalt zum Ausdruck gebracht werden kann. Nur weil man niemanden erschießen darf, kriegt man das ja trotzdem irgendwie hin, jemandem zu zeigen, dass man der Bessere ist. Also sie sind gewalttätig, nein, ihm geht's super, sie sind hochmütig und gewalttätig, sieht das. Das Vierte, was er sieht, ist, dass sie da, was ich auch schon erwähnt hatte, auch noch viel zu viel Zulauf haben. Alle finden sie toll, obwohl sie so sind. Ja, wie der in der Einleitung, was ich gesagt hatte. Der in der Schule, der die meisten hänselt, hat die meisten Freunde hinter sich und die ihm folgen. Warum? Weil die gefallene Natur solche Leute natürlich super findet, weil sie am liebsten auch so wäre. Auch ein Despot. An dieser Stelle noch zwei exegetische Anmerkungen. Wir sind mittlerweile fortgeschritten bis zu den Versen 10, bis zum Vers 10. Dort ist nämlich die Rede von diesem Zulauf. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und jetzt ist es hier wieder, es kann bedeuten, sein Volk, das Volk dieses Gottlosen, oder sein Volk, das Volk Gottes, das er kennt. Aber im Endeffekt ist es wieder beides wahr. Weil er Erfolg hat und eben anziehend ist für die menschliche Natur, kommen sowohl allgemein die Leute, ihre Rotte ihnen zu, aber eben auch, dass eben, ja, man auch wahrscheinlich damals eben in Israel, wenn nicht alle gläubig waren, aber vielleicht auch wirklich unter den Gläubigen, dass wirklich von seinem Volk auch manchmal die Leute von ihrer Natur gezogen werden und denen noch zulaufen, abgezogen werden, so wie es ihm ja fast ging. Wie er sich ja sagen wollte, was wir auch noch sehen werden, ich will ebenso reden, ihnen nachfolgen. Viel zu viel Zulauf. Die zweite Stelle, die ich noch anmerken möchte, ist dann eben das zweite in Vers 10, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Da streiten sich auch ein bisschen die Ausleger, aber der allgemeine Konsens ist, ja, es ist eben ein Bild, das damit wohl gemeint ist, dieser materielle Wohlstand, der dort auch noch zusammenläuft bei dieser Gruppe. Wasser wird aufgesogen, Wasser steht für, ja, bei uns nicht mehr so, aber damals doch für Wohlstand. Ja, wir kennen es nicht zu dursten, damals schon. Viel Wasser wird aufgezogen, ihnen geht's super in all ihrem gottlosen Treiben. Und bei all dem geben sie keinen Pfifferling auf Gottes Furcht. Ich hatte es schon gesagt, und hier wird es jetzt nochmal durch Zitate zum Ausdruck gebracht. Sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Also entweder Leugnung Gottes oder Leugnung seines Eingreifens, wie wir es ja auch allgemein kennen in der Gesellschaft. Atheisten oder Deisten, die eben sagen, ja, es gibt einen Gott, aber der interessiert sich nicht für uns. Und jetzt schau her, das sind die Gottlosen. Bei denen klappt alles. Sie haben Erfolg, ihnen geht es immer gut und sie trifft kein Unfall, keine Krankheit. Sie werden reicher und reicher. Das drückt er dann in Vers 12 nochmal aus. Siehe, das sind die Gottlosen. Und ich, beschreibt er dann, ich hänge mich jeden Tag rein. Ich stehe früher auf, um zu beten, um Bibel zu lesen. Hab nächtelang damals in Schule, Beispiel Einleitung, gelernt, weil ich nicht abschreiben wollte und war trotzdem schlechter als die. Hab weniger Geld, weil bei meinem Hausbau nichts schwarz gelaufen ist. Was habe ich davon? Ich bin müde bei der Arbeit, weil ich immer gelernt habe oder in der Schule. Hab schlechter abgeschlossen, hab weniger Freude, bin dabei krank und hab weniger als die. Das sagt er nun sich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ich bin den ganzen Tag geplagt worden. Meine Züchtigung war jeden Morgen da. Und wir sehen, es wirkt in diesem Moment nicht so, als könnte er jetzt freimütig bekennen, für wahr, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, die reinen Herzen sind. Er hat vielleicht nicht rumposaunt und gesagt, Gott ist schlecht, aber er hat es garantiert nicht gedacht, dass er gut ist. Und eben das ist, was ich meine, es ist eine offenbarte Wahrheit, wo sich aber gern das Gegenteil im Herzen einnistet, so wie bei Asaph hier. Und wahrscheinlich auch bei jedem von euch irgendwann schon mal. Vielleicht nicht unbedingt wegen Neid wie bei ihm, vielleicht nicht so krass wie bei ihm, vielleicht Unzufriedenheit. Ich kenne es mit Unzufriedenheit. Warum geht es mir so schlecht? Vielleicht geht es den anderen gar nicht besser, aber mir geht es nicht gut. Gott ist nicht gut. Und das kannte Asaph und das kannte ich. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und deshalb führt er uns jetzt zu Punkt 2, der Perspektivwechsel in der Nähe Gottes. Er versucht nun irgendwie, oder er merkt zuerst, oh, ich hätte fast was ganz Schlimmes getan. Vers 15, er beurteilt von hinterher, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Er ist zur Einsicht gekommen und hat gesagt, okay, ich war ja vor einer echten Gefahr, ich wäre fast gefallen, wie er es am Anfang gesagt hat. Und es hätte echt schlimm geendet, denn wenn jetzt der Vorsteher, der Sänger, damals im Tempel einer der höchsten der Leviten fällt, dann zieht er Leute mit. Er war für Leute ein Vorbild und ein Vorbild zieht Leute mit, wenn sie fallen. Und das ist, was er ausdrückt, wenn er sagt, oh, er hätte nicht nur sich was Schlechtes getan, sondern er hätte treulos gehandelt am Geschlecht deiner Gottes Söhne von Gottes Volk. Das ist auch, was er hinterher merkt, oh, das hätte schlimm geendet. Und jetzt denkt er nach, okay, was ist falsch? Vielleicht denke ich nicht rational genug. Ja, in Vers 16, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, es ist schon eine irrationale Beurteilung, die er da abgibt. Denen geht es auch nicht immer gut. Jeder wird mal krank. So perfekt geht es denen auch nicht. Und es sind ja auch nicht so viele. Es kommt ja nicht jeder damit durch. Es sind ja nur manche. Aber er schreibt trotzdem, es war vergebliche Mühe in meinen Augen, das zu verstehen. Ich meine, sie gibt es ja trotzdem, auch wenn es nicht so viele sind, auch wenn sie nicht perfekt geht, jetzt trotzdem besser als mir und sie sind hochmütig und gewalttätig und die Leute rennen ihnen hinterher. Und so grummelt er weiter vor sich hin und der Perspektivwechsel kommt nicht durch das eigene Denken, durch sich hinsetzen und grübeln, sondern im Heiligtum Gottes, wie es jetzt hier steht. Es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Wieder kurz exegetische Anmerkung. Viele interpretieren Heiligtum als eine höhere Einsicht in die Wahrheit Gottes, wenn er ins Heiligtum ging, übertragend gemeint. Ich sehe keinen Grund dafür. Es ist, wenn wir wörtlich auslegen, davon anzunehmen, dass er einfach in den Tempel ging. Er war wahrscheinlich öfter in den Tempel, er war im Tempel, er war Sänger, aber an diesem Tag kam ihm trotzdem was. Und das wird jetzt hier nicht näher beschrieben, was jetzt die Veränderung ausgemacht hat. Es war ja nicht so, dass eine magische Macht auf dem Tempel lag, die jeden gläubig gemacht hat, der dort reingegangen ist. Aber dafür müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was bedeutete eigentlich der Tempel oder die Stiftshütte, je nachdem, zu welcher Zeit es geschrieben wurde. Der Tempel war die Nähe Gottes, oder im Tempel war Gott den Menschen nahe. Es war der Zugang zu Gott für die Menschen. Allein wofür er stand. Wenn du dort reingehst, weißt du, oh, Gott ist. Gott ist. Und zweitens, einfach um sich das Umfeld mal vorzustellen, in 1. Chronik 9,33 heißt es, dass ununterbrochen Gesang stattfand. Also Psalmen wurden gesungen, es wurde Gottes Größe und Macht und sein Wirken vor allem, wir sind oft in den Psalmen in der Vergangenheit besungen. Und währenddessen war der Altar ständig in Brand und es wurden Opfer dargebracht. Also die komplette Atmosphäre, allein abgesehen davon, dass eben Gott hier, dass er weiß, Gott ist hier in der Nähe, dort hinter dem Vorhang, ich sehe ihn nicht, aber er ist da. Die komplette Atmosphäre bringt ihm in Erinnerung, Gott ist da, Gott ist groß, Gott wirkt. Und die Opfer erinnern ihn an Sünde und an Sühnung, an Gnade und Gerechtigkeit. Und mit diesem Umfeld wird sein Denken von der Welt, der gegenwärtigen Situation hin auf das Ende gerichtet und hin auf Gott. Ich möchte dafür ein Bild gebrauchen, das mir einfiel. Ich weiß nicht, ob ihr das damals auch noch aus dem Kunstunterricht kennt. Da gab es Bilder aus der Froschperspektive und aus der Vogelperspektive. Als Frosch sitzt du quasi auf dem Boden und guckst nach oben und siehst nur die großen Menschen um dich herum, denen es so viel besser geht als dir. Und das ist das Erste, was er beschrieben hat. Er war quasi in der Froschperspektive. Aber im Heiligtum geschah es mit ihm, dass er durch das Wissen über Gott und das, was ihm dort in Erinnerung kam und mal sozusagen bestimmt lagen auch die Heiligen Schriften aus, in denen er dort lesen konnte, durch das Wissen über Gott und die Erkenntnis, er ist da, kam er wie ein Adler zur Vogelperspektive, um das Ganze von oben zu betrachten und so auch auf ihr Ende Acht geben zu können. Denn ein Frosch, der sieht nicht weit, wenn da ein Stein ist, dann sieht er nicht drüber. Aber ein Vogel, der sieht über das ganze Gelände bis zum Ende des Weges. Und das ist das, was für ihn dann den Unterschied ausgemacht hat. Warum ist das nötig? Warum kommen wir in die Froschperspektive? Um es mal sich so vorzustellen. Jeder von uns geht jeden Tag entweder zur Arbeit, zur Schule, hat zu Hause Arbeiten zu verrichten, einkaufen, wie auch immer. Wir sind im ganz normalen Alltag. Und alles um uns herum, von uns, von Asaf, lenkt in erster Linie mal unseren Blick auf die Erde. Die Ungläubigen, mit denen wir zusammenkommen, und leider auch manchmal die Gläubigen, haben nichts anderes zu reden als innerweltliche Dinge oft und beurteilen dies auch rein innerweltlich. Und wie oft habt ihr von eurem Kollegen gehört, wenn er über seinen Nachbarn geschimpft hat, aber Gott wird ihn richten. Oder wird Gerechtigkeit schaffen. Oder wie auch immer. Wahrscheinlich nicht so oft. Und dazu kommt ständige Radiobeschallung, Außenwerbung und Fernsehwerbung, die alle die komplette Welt immer nur darstellen aus innerweltlicher Sicht, aus Froschperspektive. Und das war eben auch bei Asaf so und ist auch bei uns jeden Tag so. Und deshalb kommen wir in dieses Denken. Und deshalb ist die Lösung, wir müssen Gottes Perspektive bekommen. Und bei Asaf war es eben in den Tempel zu gehen. Denn jetzt müssen wir wieder überlegen, okay, er war wirklich im Tempel, aber was bedeutet es? Er kam in die Nähe Gottes. Heute gibt es keinen Tempel, wir gehen nicht in den Tempel. Aber von uns heißt es erstmal, dass wir in Christus nahegebracht sind. Ja? Ihm war der Tempel die Nähe Gottes, die es ihm zeigte. Wir sind uns bewusst, durch Christus sind wir Gott nahe, Gott ist uns nahe, der Geist ist in uns, der auch Gott ist und der bringt auch unsere Gedanken eben nach oben in die Vogelperspektive mit. Das Erste, Gott ist nahe, wir sind Gott nahe. Erst wer gläubig ist, kann erst in diese andere Sichtweise kommen. Denn wer ungläubig ist, hätte nicht mal den Zugang zum Tempel. So auch damals bei Asaf, nur er konnte in den Tempel gehen. Erst der Glaube an Christus und der Geist Gottes in uns kann uns wirklich zu dieser neuen Sichtweise führen. Und was passierte dort mit ihm im Tempel? Er hatte den Zugang durch, ja, wie gesagt, Opfer, Gesang, die Schriften, die dort zugänglich waren, wurde sein Sinn reingewaschen von dem, was draußen an Dreck auf ihn einströmte. Und neutestamentlich ausgedrückt, ja, er wurde reingewaschen vom Wasserbad im Wort. Genau. Was heißt das also ganz praktisch für uns? Wir haben Zugang zu Gott, Gott ist uns nahe, das wissen wir, aber wir müssen uns eben auch bewusst werden. Und wie können wir das? Ich hatte gerade gesagt, Wasserbad im Wort. Jeder hier hat eine Bibel zu Hause. Diesen Luxus hatte nicht jede Generation. Und jeder soll zur Gemeinde gehen und hat Gemeinschaft mit Geschwistern, kann sich Predigten anhören. Es geht darum, die Gedanken, nachdem alles um uns herum uns nur diese Perspektive gibt, dann haben wir auch Zugang zu Mitteln, die uns die andere Perspektive nennen. Durch das Wort bekommen wir Gottes Perspektive, weil er sie uns mitteilt. Und das ist mit Asaf im Tempel passiert. Perspektivwechsel. Durch all diese Dinge haben wir die Möglichkeit, von Gottes Wort durchdrungen zu werden. Und dadurch passiert genau das, was Paulus in 2. Korinther 10, 5 schreibt. Und 3 und 4, ich lese ein bisschen mehr. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Es sind Höhen da, es sind Vernunftschlüsse da, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Genau deshalb, weil unser Umfeld der Erkenntnis Gottes widerspricht und unser Herz der Erkenntnis Gottes erstmal widerspricht, also unser altes fleischliches Herz. Und so heißt es auch in Römer 12, 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich sehe gerade im Übrigen, dass ich diesmal wahrscheinlich das überziehen werde, was ich letztes Mal zu früh fertig war, aber das habe ich mir damit auch verdient. Ja, unser Sinn muss erneuert werden und das geschieht, wenn wir gläubig sind, durch das Wort Gottes, durch jeden geistlichen Einfluss, den wir kriegen können. Es ist wie bei einem Gasgrill. Wenn ich will, dass die Flamme stärker brennt, drehe ich den Gashahn auf. Und wenn du willst, dass dein Feuer für den Herrn, die Erkenntnis, dein geistliches Wesen stärker brennt, dann dreh den Hahn von Gottes Wort auf, von seiner Offenbarung an uns, von seiner Sichtweise, damit du abhebst. Und wenn wir nun dieses ganze Bild sehen aus dieser neuen Perspektive, dann sticht darin ganz besonders eben eins hervor, wie ich es vorher schon gesagt habe, nämlich das Ende. Das sagt er extra. Er ging ins Heiligtum Gottes und was auch immer dort mit ihm geschah, es brachte ihn dazu, auf das Ende zu schauen. Und von da aus beurteilt er jetzt alles. Das führt uns eben zum dritten und letzten Punkt. Asaf ist nur in Vogelperspektive und beurteilt nochmal alles, was er zuvor gesehen hat. Zuerst wendet er den Blick aus seiner neuen Perspektive auf die Gottlosen, und zwar auf die gleichen, die er vorher angeschaut hat. Denen geht es auch super. Und die sind hochmütig und gewalttätig. Aber was sieht er jetzt? Dass Gott, der sie lange in ihrer Gottlosigkeit voranschreiten lässt, nicht eben, so wie es hier sagt, keine Erkenntnis davon hätte, sondern er lässt sie auf glitschiges Terrain gehen, sodass sie rutschen und fallen, in Trümmer sinken, wie es hier steht, und ein Ende mit Schrecken nehmen. Er sieht vielleicht auch in die Vergangenheit, vielleicht sieht er auch wirklich in die Schrift, was geschah ein paar Jahre vor ihm. Kennt ihr die Söhne Elis, die auch jahrelang durchkamen mit Gottlosigkeit und das Volk damit zugrunde richteten? Aber an einem Tag ließ Gott das Gericht kommen und Eli und die Söhne starben und die Bundeslade wurde gefangen. Sie nahm ein Ende mit Schrecken. Ähnlich ging es Saul, der doch in Gottlosigkeit über Israel herrschte, aber an einem Tag dann zerstört wurde. Es ist Gottes Art, das Böse für uns eine Zeit lang, also eine lange Zeit, gewähren zu lassen, aber dann plötzlich das Verderben zu bringen. Ähnlich ist es auch beim Antichristen beschrieben, wenn wir im Buch Daniel oder in der Offenbarung lesen. Aber natürlich ist das nicht der ganze Trost, denn wenn Asaf sich jetzt nur gesagt hätte, die werden alle mal untergehen, dann wäre eine Realitätsfälschung erlegen. Ganz kurz. Salomo schreibt unter anderem in Prediger 8, ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Er sieht auch Leute, Gottlose, die ein gutes Ende nehmen und Gottesfürchtige, die ein schlechtes Ende nehmen. Und das gibt's. Das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist nicht so. Ich kann euch nicht den Trost mitgeben, dir wird es am Ende gut gehen und den Gottlosen wird es schlecht gehen. Das muss nicht so sein. Innerweltlich betrachtet. Er sieht nämlich auch auf ihr ewiges Schicksal. Und das ist in Vers 20 zum Ausdruck gebracht. Die Begriffe davor weisen eher darauf hin, auf eine innerweltliche Betrachtung. Zum Beispiel, wenn es hier heißt in Vers
20,
aber dann in Vers 20, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Und dieses Aufstehen Gottes, wenn er endlich Gerechtigkeit schaffen wird, das ist das Gericht, das er bringen wird, wenn die komplette Gerechtigkeit kommen wird. Und das Bild, was er verwendet ist, das kennt wahrscheinlich jeder, man träumt irgendeinen Quatsch und lässt das lange über sich ergehen. Und man kann sich auch nicht einfach sagen, so, ich träume jetzt was anderes, sondern man schaut sich das quasi an, ist drin und auf einmal wachst du auf und denkst dir, was war das für ein Unsinn? Und vergiss es, es hat nicht weiter Einfluss auf dich. Irgendwann ist es vorbei. Und ähnlich ist es bei Gott, es wirkt, als würde er schlafen und sich dieses widersinnige Treiben anschauen, der Gottlosen. Aber er ist nicht gefangen, sondern er legt selbst den Endpunkt fest. Und wenn er sich dann aufmacht, ist es wie mit dem Traum, dann hat dieses Ganze, es hat keinen Einfluss mehr. Es beeindruckt oder beeinflusst ihn in keiner Weise. Er wird dann Gerechtigkeit bringen und wird sie verachten, wie man eben diesen Traum verachtet, der völlig unsinnig war. Und aus dieser Schlussfolgerung, aus dieser Beobachtung müssen wir ja die Schlussfolgerung ziehen, Neid ist nicht angebracht bei diesen Menschen. Er beneidete zuerst die Gottlosen, aber wie kann ich die beneiden, die einmal dieses Schicksal haben? Und so ist es auch bei uns. Wir schauen nicht auf das Ende, wenn wir solche Menschen beneiden. Wir sollten lieber Mitleid haben. Das sollte Mitgefühl in uns wecken, wenn wir erfahren aus der Schrift, dass die gottlosen Menschen ewig verloren gehen. Und deshalb sollte uns eher dazu treiben, ihnen das Wort zu bringen, auch wenn sie es verachten in ihrem Hochmut. Das nächste, was er sieht aus seiner neuen Perspektive, ist seine vorherige Sichtweise, die er nun beurteilt. Er erinnert sich nun an sich und schreibt, als mein Herz verbittert war und ich das in meinen Nieren das Stechen fühlte, also das Herz und Nieren beschreiben das innere Wesen des Menschen. Er fühlt das Stechen, ihn hat es gestört, genervt, er war neidisch. Und was sagt er nun? Da war ich töricht und verstand nichts, ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Er war wie ein Tier, wie eine Kuh auf der Weide, die auf nichts anderes schaut als das Gras, das sie hat, das Wasser, das sie hat. Wenn sie es hat, ist sie zufrieden, wenn nicht, ist es nicht. Sie verschwendet keinen Gedanken daran, dass sie Schlachtvieh ist und vor 2 Wochen ihre Cousinen und Geschwister geschlachtet wurden, dass sie in einer Woche dran ist. Sie denkt nur dran, was habe ich jetzt zu fressen? Und wenn sie es hat, ist sie zufrieden und wenn nicht, dann nicht. So ging es auch Asaf. Er wollte nur das grüne Gras der Gottlosen, das scheinbar grüner war bei ihnen als bei ihm, und dachte nicht dran, dass sie geschlachtet werden und er nicht. Das ist der Unsinn dieser Denkweise. Und wir müssen uns fragen, wie kann es sein, dass wir, wenn wir behaupten, an Gott und sein Gericht und die Erlösung zu glauben, manchmal trotzdem Neid für diese Menschen empfinden. Wir verleugnen alles, was wir glauben, wenn wir das tun. Und wir verlieren in unseren Gedanken den Bezug zu Gott und damit alles, was uns eigentlich vom Tier unterscheidet. Wir sind wie ein Tier vor ihm. Und nun wendet er den Blick aus seiner neuen Perspektive auch auf seine eigene Situation. Er hat das Ziel betrachtet, wie er es beurteilt hatte. Und jetzt, wie geht es mir eigentlich? Davor hatte er geschrieben, er wird den ganzen Tag nur gequält und gezüchtigt. Und was sagt er jetzt? Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Gott führt ihn. Sogar wenn er so dumm wie ein Esel auf der Weide ist. Gott hält ihn und führt ihn. Er sieht nicht nur die Züchtigung, sondern er sieht, dass es alles Erziehung Gottes ist, die zu einem wunderbaren Ziel führt. Versagen steigert die Demut. Jeder Konflikt ist eine Prüfung für Demut und Sanftmut. Und jede Gefahr steigert das Vertrauen. Die Dinge, die ihn davor runtergezogen haben, sieht er nun als schön an. Es ist Gottes Führen, seine Hand, die er nicht sieht, aber darin doch sieht, wie sie ihn führt. Und das Entscheidende ist natürlich, ja, ihm geht es hier schlecht, aber es dient zur Erziehung für die Ewigkeit. Du nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. zu dir in Ewigkeit. Und das ist nun der absolute Kontrast zu dem ewigen Schicksal der Gottlosen. Ich werde in Herrlichkeit enden und sie werden in Trümmer sinken. Kein Neid ist angebracht, sondern Freude an dem, was er für ein Los hat. Und als nächstes sehen wir, was diese Eindrücke aus Vogelperspektive bei ihm bewirken, nämlich ein neues Verlangen. Er hatte sie beschrieben, seine Situation und nun sich selbst. Und was macht das mit ihm? Jetzt sagt er sich, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Was wollte er zuerst? Das, was die Gottlosen haben. Was will er jetzt? Gott selbst. Ich will nicht die Gaben, sondern den Geber. Er weiß, von dem kriege ich alles. Der führt mich super. Wunderbar. Super ist ein zu schwacher Begriff in diesem Fall. Wunderbar, mein ganzes Leben und führt mich in Ewigkeit. Und wenn ich diesen Geber aller Gaben habe, von dem ich alles bekomme, dann brauche ich sonst nichts mehr, kann er sich sagen. Wen habe ich im Himmel? Kein Fürsprecher, keine Maria oder sonst irgendwas, nur Gott. Er hat direkte Beziehung zu Gott, dem Schöpfer selbst. Und an dieser Stelle musste ich mich fragen, kenne ich überhaupt dieses Verlangen, diese Liebe zu Gott? Dieses, dass ich sage, mich interessiert nichts mehr, ich will nur noch Gott und die Beziehung zu ihm und seine Führung und das, was er mir gibt und alles andere brauche ich nicht. Und ich freue mich nur darauf, was einmal er mir im Himmel geben wird. Und ich musste sagen, nicht so. Dabei wissen wir doch eigentlich, dass das das Einzige ist, was uns wirklich Frieden geben kann und uns befähigen kann, treu zu leben. Und wenn ins Heiligtum Gottes zu gehen, der einzige Weg ist, um das zu bekommen, also die Nähe Gottes mehr und mehr zu suchen, Zeit zu investieren, Kraft zu investieren, früher aufzustehen, Schrift zu lesen, mich abzusondern, dann sollten wir das doch immer mehr tun. Und auch in mir hat das Verlangen geweckt, oh Mann, warum machst du das so wenig? So geht das und nicht anders. Es kommt nicht von selbst. Wir sind aufgefordert, die Nähe Gottes zu suchen. Und als letztes sehen wir, wie nochmal er das Schicksal der Gottlosen und seins vergleicht. 27, denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Heftiger Ausdruck. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Denen geht's schlecht, mir geht's gut. Gott ist wunderbar. Ich will verkünden, dass er so wunderbar ist. Ich will die Werke Gottes verkünden. Welche Werke? Er ist Schöpfer, er führt wunderbar und auch die Werke der Erlösung. Davon, dass der Sohn Gottes selbst auf die Erde kam und uns eben nahegebracht hat zu Gott, dass wir diese Nähe haben können. Der unsere Schuld auf sich nahm und somit die Trennung, den Vorhang zerrissen, die Trennung weggeschafft hat. Das will er jetzt verkünden und das sollten auch wir verkünden wollen, nachdem uns das endlich mal ins Herz sticht, was wir eigentlich haben, wenn wir Gott haben. Und zum Abschluss nochmal, wir kommen zum Ende. Wenn du in eine Situation kommst und diese Denkweise dich überfällt, als ob Gerechtigkeit nutzlos wäre, dann liegt das nicht an der Situation, sondern aus der Perspektive Frosch oder Vogel. Aber diese Adlerperspektive kommt nicht von allein, weil unser Umfeld und unser Herz selbst uns immer nach unten zieht, wie die Schwerkraft eben. Das ist wie ein Bild dafür. Deshalb ist es absolut notwendig, bei ihm nicht, bei uns schon, geistlich ins Heiligtum Gottes zu gehen, die Nähe Gottes zu suchen, uns und in unserem Sinn reinwaschen zu lassen, unseren Sinn verändern zu lassen, indem man eben ins Wort geht, indem man zur Gemeinde geht, indem man mit Geschwistern Gemeinschaft pflegt, indem man dieses Denken in sich aufnimmt, durch den Heiligen Geist natürlich, einzig und allein. Und so lernen wir Gottes ewige Perspektive kennen und wir sehen auf einmal tatsächlich auch im Alltag, wie schlimm die Gottlosen eigentlich dran sind, wie dumm wir sind, wenn wir auf sie neidisch sind und wie gut es uns einmal gehen wird. Deshalb lass dich dazu ermutigen, deinen Sinn immer intensiver von Gottes Wort verändern zu lassen, damit deine Zufriedenheit und deine Freude an Gott zunehmen, sodass du davon angetrieben auch gar nicht mehr anders kannst, als deinen Gott zu lieben und ihm zu dienen und seine Werke zu verkünden. Amen.